Um diesen Tyrannen habhaft zu werden, seien Angestellte der Einrichtung angewiesen worden, die Kinder bei Fehlverhalten zu bestrafen. Winterhoff selbst sei jedoch dabei kaum vor Ort gewesen. Wenn, dann seien es nur wenige Minuten gewesen, die man dem Doktor vorgestellt worden sei, bevor dann der Nächste in den Raum treten sollte. Wenige Minuten, um Diagnosen und Behandlungspläne zu erstellen, die Leben veränderten.
Willkommen bei Blackbox, der Psychologie-Podcast, der dich mitnimmt in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum Menschen fühlen, denken und handeln, in Extremen wie im Alltag.
Dabei verbinden wir Psychologie mit echten Geschichten direkt aus dem Leben. Von Beziehungen über Verbrechen bis hin zu außergewöhnlichen Case Studies.
Du wolltest schon immer verstehen, was in unserem Kopf passiert? Dann bist du hier genau richtig.
Babsi, hast du schon mal was von der Diagnose Entwicklungsretardierung mit Fixierung im frühkindlichen Narzissmus gehört?
Nein. Definitiv nein. Nein. Und irgendwie klingt sie für mich auch nicht nach etwas, lass es mich anders sagen. Ich finde das immer sehr kritisch, wenn man über Narzissmus spricht, beziehungsweise so Persönlichkeitsstörungen und dann im gleichen Satz das Wort frühkindlich benutzt.
Mhm.
Von daher, nein, habe ich noch nicht, aber bitte erleuchte mich.
Kann ich nicht, ist nämlich keine Diagnose, aber es war eine der, in fetten Anführungszeichen, Diagnosen, die der Psychiater Dr. Michael Winterhoff bei Kindern gestellt hat und die dann dazu geführt haben, dass sie von ihm teilweise medikamentös jahrelang mit Pipamperon behandelt wurden. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Blackbox, Verstehen, was im Kopf passiert. Heute mal wieder mit der Psychologie in den Extremen. Ein Psychiater der Extreme. Wir sprechen heute über den Fall Dr. Michael Winterhoff. Bevor die Folge jetzt aber offiziell losgeht und ich dir erzähle, was da alles vorgefallen ist. Das Verfahren im Fall Winterhoff läuft aktuell noch. Es gab ein Urteil, gegen das wurde aber Revision eingelegt und jetzt geht das Ganze vor den Bundesgerichtshof. Das heißt, bei diesem Ganzen gilt dann quasi noch die Unschuldsvermutung. Gleichzeitig gibt es viele Informationen dafür, weswegen wir diese Folge heute dennoch machen. Aber einfach der Richtigkeit halber, dieses Verfahren läuft aktuell noch und vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung.
Für diejenigen von euch, die sich jetzt gefragt haben, okay, das klingt interessant, aber was ist Pipamperon? Das ist ein Neuroleptikum, das eingesetzt wird und sehr stark sedierende Wirkungen hat. Also es ist sehr stark beruhigend und wird im psychiatrischen Kontext eingesetzt, wenn Menschen sehr starke emotionale Anspannungs- oder Erregungszustände empfinden, um quasi in dem Moment zu helfen. Ich glaube, die Erklärung sagt bereits, dass das langfristig bei jungen, sehr jungen Kindern anzuwenden, problematisch ist.
Ja, problematisch ist da, glaube ich, das richtige Wort. Leute, ihr hört es doch schon, ich bin ja schon geladen. Ich habe diesen Fall die letzten Tage erarbeitet. Ich habe mir da Dokumentationen von der WDR angeguckt, von dem WDR.
Mhm.
Und ich kann die Dokumentation sehr empfehlen. Die eine Dokumentation heißt, warum unsere Kinder keine Tyrannen sind. Und die andere Dokumentation, die später rauskam, heißt Der Kinderpsychiater.
Das ist ja mal ein Titel.
Der Titel hat sich ergeben durch das erste Buch, was Michael Winterhoff veröffentlicht hat im Jahr 2008. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, dessen Titel ist Warum unsere Kinder Tyrannen werden.
Ich erinnere mich auch, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, erinnere ich mich an diese Debatte und ich erinnere mich auch an den Psychiater, der das damals behauptet hat und der diesen Begriff Kinder sind kleine Tyrannen quasi, also diesen Begriff Tyrannen benutzt hat. Also es ist tatsächlich auch in meinem Gehirn ploppen so ein paar Sachen auf, die ich damals gesehen habe. Aber bevor wir in den Fall starten, vielleicht wollen wir einmal kurz über den Begriff frühkindlicher Narzissmus sprechen.
Sehr gerne, denn das wird in dem Fall ein paar Mal auftauchen. Das Konzept des frühkindlichen Narzissmus stammt ursprünglich aus der Psychoanalyse und wurde vor allem von unserem guten alten Sigmund Freud entwickelt.
Ich lieb's doch.
Freud betrachtete Narzissmus als eine normale Phase in der Entwicklung, wo wir alle durchgehen, in der Kinder sich erstmal stark auf sich selbst konzentrieren. Das Konzept wurde später noch von anderen Psychoanalytikern ausgearbeitet, die sich dann aber eher mit der pathologischen Entwicklung von Narzissmus beschäftigt haben. Laut Sigmund Freud aber, und da bleiben wir jetzt, kann sich Narzissmus eben schon ab dem 9. Lebensmonat bei Kindern zeigen. Das alles hier in ganz fetten Anführungszeichen, denn Spoiler, diese Ansicht teile ich gar nicht. Laut Freud entwickelt sich in dieser Zeit das Bewusstsein für das eigene Ich, gleichzeitig aber auch ein Verständnis für das Du und das Wir. Und ein Kind mit narzisstischen Zügen beginnt in diesem Prozess der Entwicklung, sich selbst als Mittelpunkt der Welt zu begreifen und begreift andere als Diener oder als Objekte mit dienender Funktion. Problematisch wird es laut Freud dann, wenn Kinder entweder zu sehr verwöhnt werden oder emotionale Vernachlässigung erfahren. Denn ohne die richtigen Grenzen oder die emotionale Unterstützung, die sie brauchen, können sie in diesem egozentrischen Zustand stecken bleiben, was dann später zu narzisstischen Zügen führen kann, da sie nie gelernt haben, mit ihren eigenen Emotionen oder denen anderer umzugehen.
Ich möchte an dieser Stelle gerne kurz dazu sagen, dass ich prinzipiell ja schon nachvollziehen kann, wie Freud auf diese Idee gekommen ist.
Ja.
Es gibt ja auch nicht umsonst die Theory of Mind, die besagt, dass Kinder quasi mit einem bestimmten Alter ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie selbst eine Einzelperson sind und alle um sie herum auch Einzelpersonen sind und dass nicht alle Menschen um mich herum das wissen, was ich weiß und so weiter und so fort. Das ist ja alles ein Prozess. Ich sträube mich aber vehement, dieses Wort Narzissmus dafür zu benutzen.
Genau.
Zum einen, weil Narzissmus in der heutigen Wahrnehmung so krass und oft als negativ dargestellt wird. Und das macht mich wahnsinnig. Es macht mich irre, wenn Leute Narzissmus gleichsetzen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Denn dass wir alle narzisstisch sind, ist vollkommen normal. Wir haben alle narzisstische Anteile, nämlich Anteile, in denen wir uns selber als wichtig und relevant und auch als großartig oder auch als toll empfinden. Und in denen wir wollen, dass Leute uns angucken und vielleicht auch uns loben und uns bewundern. Und das ist vollkommen normal, solange das nicht Überhand nimmt. Und deswegen nervt es mich allein schon, dass dieser Begriff Narzissmus so negativ behaftet wird und dann auch da wieder benutzt wird, frühkindlicher Narzissmus. Ist wieder so eine Beschreibung, bei der ich mir denke, ja, kommt halt von Freud, ne? Also, ich denke, du weißt, was ich meine.
Ja, voll. Ich finde auch generell so das Wort Narzissmus, narzisstische Züge bei Kindern, das so zu benennen, finde ich schon problematisch, weil das schon direkt so eine Problemdefinition in Bezug auf die Kinder reinwirft. Also ne, klar, wie ich das jetzt erklärt habe, ist es trotzdem im Kontext gesehen, also quasi wenn Kinder nicht die Möglichkeit haben, sich emotional zu entwickeln oder nicht die Sicherheit haben, dass sie dann Defizite entwickeln, bin ich voll dabei.
Absolut.
Natürlich entwickeln sie dann Defizite und eventuell auch in den Symptomen, die von Freud eben als frühkindlicher Narzissmus beschrieben werden. Aber ich finde halt auch, wie du sagst, und deswegen habe ich auch gerade gesagt, das teile ich nicht, dass Narzissmus in diesem Kontext, finde ich, einfach vollkommen fehl am Platz.
Ja.
Und da gehen wir dann eben auch direkt rein in eben die Sichtweise von Dr. Michael Winterhoff auf Kinder. Denn in seinem Buch, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, geht er besonders auch auf diesen frühkindlichen Narzissmus ein und auch auf symbiotische Verbindungen zwischen Kindern und Eltern und dass die der Grund seien, warum alle unsere Kinder Tyrannen werden, nicht mehr auf die Erwachsenen hören, dass die Erwachsenen sich den Kindern unterordnen würden, sie sich als Partner gleichwertig mit den Kindern verhalten würden und das dazu führen würde, dass die Kinder zu narzisstischen Tyrannen würden.
Ich möchte an dieser Stelle kurz noch dazu sagen, dass ich auch diese Entwicklung, dass Kinder in dem Alter von, wie du gesagt hast, Freud, von 9, also was Freud gesagt hat, 9 Monate, quasi, dass sie der Meinung sind, die Welt dreht sich um sie selbst und alle anderen sind Diener ihrer Wünsche, Entschuldigung, bis zu einem gewissen Grad sollte das auch so sein, weil mit 9 Monaten ist kein Baby alleine überlebensfähig. Also es hat noch nicht mal was mit gesundem Narzissmus zu tun. Es hat überhaupt nichts mit Narzissmus zu tun, weil es geht nicht um, ich will, dass du mich bewunderst und mich anbetest, du bist der Sklave meines Willens, sondern es geht darum, ich würde gerne überleben und ohne dich kann ich nicht überleben. Also könntest du mir vielleicht was zu essen geben oder dafür sorgen, dass ich irgendwie mich gesehen fühle und Liebe bekomme. Und allein da finde ich irgendwie diesen Begriff Narzissmus schon selbst im gesunden Aspekt, was Narzissmus eigentlich bedeutet, falsch verwendet.
Ja. Genauer gehen wir auf die Ansichten von Dr. Michael Winterhoff und auch auf diesen frühkindlichen Narzissmus in dem Zusammenhang später nochmal ein. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt weiter irgendwelche Begriffe reinwerfen, die vielleicht erstmal noch gar keinen Sinn ergeben, wenn der Kontext vom Fall noch fehlt, gehen wir direkt in den Fall rein und schauen uns anschließend die ganzen psychiatrischen und psychologischen Hintergründe an. Das Blitzlichtgewitter, das er einst suchte, ist nun eine Flut, der er entgehen möchte. 5 Minuten vor Verhandlungsbeginn betritt Dr. Michael Winterhoff am 12. Februar 2025 den größten Saal des Bonner Landgerichts. Doch der Mann, der die Kameras früher wie ein Verbündeter begrüßte, wendet sich heute dezidiert ab. Sein Gesicht, eine Maske aus Anspannung und gefasster Ruhe, wird von seiner Verteidigerin Kerstin Stirner abgeschirmt. Der gefeierte Bestsellerautor, der renommierte Erziehungsexperte, der in unzähligen Talkshows seine Thesen vertrat, ist nun verstummt. Während des gesamten ersten Verhandlungstages sagt er kein einziges Wort. Sein Schweigen ist beinahe so laut wie die Vorwürfe, die den Raum füllen. Seine Anwältin verliest an diesem ersten von über 40 angesetzten Verhandlungstagen ein Statement, das das Bild eines missverstandenen Mediziners zeichnet, der Opfer einer medialen Hexenjagd geworden sei. Von einem Mann, der die letzte Hoffnung für Tausende von Systemsprengern gewesen sei, bei denen alle anderen schlichtweg versagt hätten. Und der nun genau dafür öffentlich verurteilt und vor Gericht gestellt werde. Die Staatsanwältin Silke Drosse, die nach der Verteidigerin Kerstin Stirner vortritt, widerspricht diesem Bild des missverstandenen Helfers. Sie stellt klar, es sind schwerste Straftaten, die die Staatsanwaltschaft Michael Winterhoff vorwirft. Es geht allein in diesem Prozess um 36 Fälle. Fälle, in denen verschiedene Kinder und Jugendliche betroffen sind, denen Winterhoff über Jahre hinweg, in einem Fall ganze 12 Jahre lang, unter anderem das sedierend wirkende Psychopharmakon Pipamperon ohne medizinische Notwendigkeit verschrieben haben soll. Er habe dies getan, trotz der bekannten möglichen Nebenwirkungen, wie beispielsweise massive Gewichtszunahme, lähmende Müdigkeit und Bewegungssteifigkeit. Und trotzdem wissen, dass einige davon möglicherweise irreversibel sein könnten. Gleichzeitig habe er die Sorgeberechtigten der Kinder nicht oder nicht ausreichend über den sogenannten Off-Label-Gebrauch des Medikaments und die damit verbundenen Risiken aufgeklärt. Er habe ihnen damit die Möglichkeit genommen, eine selbstbestimmte Entscheidung für ihre Kinder zu treffen. Seine angebliche Begründung, das Medikament mache die Kinder emotional erreichbar, sei zudem noch wissenschaftlich haltlos. Pipamperon ist als eines der niederpotenten Neuroleptika ein sedierendes, schlafförderndes und antriebsdämpfendes Medikament, das auch in Kinder- und Jugendpsychiatrien selten kurzfristig in Notfällen eingesetzt wird, um psychomotorische Erregungszustände zu lindern. Statt emotionaler Erreichbarkeit bewirkt dieser Wirkstoff, dass Betroffene berichten, wie Roboter durch den Tag gegangen zu sein, ihre Emotionen nur in abgeschwächter Form wahrgenommen zu haben und die Welt wie durch einen Schleier zu sehen. Und das über Jahre hinweg. Die Staatsanwaltschaft wirft Dr. Winterhoff damit vor, er habe die Kinder einfach nur gefügig machen wollen. Um die Wucht der Vorwürfe zu verstehen, müssen wir an dieser Stelle einmal die Zeit zurückdrehen, in eine Zeit, in der Dr. Michael Winterhoff nicht als Angeklagter, sondern als Retter verzweifelter Familien galt. In seiner Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis in Bonn behandelte er über Jahrzehnte hinweg unzählige Kinder. 2008 veröffentlichte er sein erstes Buch, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, und trat damit in die Öffentlichkeit. Seine Thesen trafen einen Nerv in der Gesellschaft. Ab sofort präsentierte er in unzähligen Talkshows und Interviews eine ebenso einfache wie eingängige These. Immer mehr Kinder seien psychisch gestört, weil sie durch eine überbehütende und partnerschaftliche Erziehung in einer frühen psychischen Entwicklungsphase, der sogenannten Symbiose, stecken bleiben würden. Dies verhindere die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit und führe dazu, dass sie keine Grenzen akzeptieren und ihre Umwelt als reine Wunscherfüllungsmaschine betrachten. Es ist eine einfache Antwort auf komplexe Erziehungsfragen. Eine Antwort, die vor allem bei verunsicherten Eltern, Lehrenden und Erziehenden gut ankam, vermutlich, weil sie das Problem als gesellschaftliches Phänomen darstellte. Eine Antwort, die eine einfache Diagnose für Überforderung bot und gleichzeitig eine klare, autoritäre Handlungsanweisung lieferte. Eine Antwort, die ihnen die Kontrolle zurückgab. Doch es dauerte nicht lange, bis Michael Winterhoff gerade aus eigenen Fachkreisen stark kritisiert wurde. Namhafte Kinderpsychiater und Berufsverbände warfen ihm vor, normale kindliche Verhaltensweisen zu pathologisieren und ein zutiefst autoritäres, überholtes Erziehungsbild zu propagieren. Seine Thesen, so die Kritiker, entbehrten jeder wissenschaftlichen Grundlage und seien gefährlich, weil sie das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern untergrüben. Was Winterhoff als notwendige Grenzsetzung beschreibt, sehen Kritiker als gefährliche Abwertung von Kindern, deren Verhalten oft Ausdruck von Not, Trauma oder Überforderung ist. Trotz der harten Kritik blieben Winterhoffs Thesen präsent in der Welt der Kindererziehung. Seine Thesen wurden Gegenstand weiterer Bestsellertitel und fanden den Weg in Diagnosen, Behandlungspläne, Jugendhilfemaßnahmen. Aus dem TV-Experten wurde ein Arzt, dessen Einschätzungen für Familien, Jugendämter und Einrichtungen enormes Gewicht hatten. Besonders eng war dabei die Verbindung zum Bonner Verein Kleiner Muck, in dessen stationären Einrichtungen Kinder leben, die dem familiären Umfeld zu Hause entnommen wurden. Winterhoff war dort nicht nur behandelnder Psychiater der Kinder, sondern zeitweise auch Mitglied im Gesamtvorstand des Vereins. Eine Doppelrolle, die einen massiven Interessenskonflikt in sich trug. Als niedergelassener Psychiater erstellte er kostenpflichtige Gutachten, die oft zur Einweisung von Kindern in genau die Einrichtung führte, über deren Abläufe und Behandlungsweisen er als Vorstand mitentschied und von deren Auslastung er mit profitierte. Im Zentrum von Winterhoffs System stand nach den aktuellen Vorwürfen vor Gericht die systematische Ruhigstellung der Kinder durch die oft jahrelange Gabe starker Psychopharmaka wie Pipamperon oder des Antipsychotikums Risperidon. WDR-Recherchen zeigen Medikamentenpläne, in denen schwere Nebenwirkungen dieser Medikamente vermerkt wurden. Statt das verantwortliche Medikament aber abzusetzen, was in diesen Fällen eigentlich indiziert wäre, sei den Kindern zusätzlich das Anti-Parkinson-Mittel Akiniton verabreicht worden, um diese Symptome der Nebenwirkungen zu unterdrücken. Die Kinder in diesen Einrichtungen hatten oftmals ähnliche Diagnosen. Die Entwicklungsretardierung mit Fixierung im frühkindlichen Narzissmus war dabei eine der häufigsten. Um diesem Narzissmus, diesen Tyrannen, habhaft zu werden, seien Angestellte der Einrichtungen angewiesen worden, die Kinder bei Fehlverhalten zu bestrafen. Mit Schweigen, mit stundenlangem, zermürbenden Wanderungen bis hin zur totalen Erschöpfung oder dem Einsperren in die Zimmer. Winterhoff selbst sei jedoch dabei kaum vor Ort gewesen. Ihn, so berichten die Kinder der Einrichtungen später, hätte man nur selten gesehen. Wenn, dann seien es nur wenige Minuten gewesen, die man dem Doktor vorgestellt worden sei, bevor dann der Nächste in den Raum treten sollte. Wenige Minuten, um Diagnosen und Behandlungspläne zu erstellen, die Leben veränderten. Nach und nach wurden immer mehr Menschen auf das System Winterhoff aufmerksam. Zweifel wuchsen, erste Stimmen wurden laut. Der Westdeutsche Rundfunk griff dies auf und veröffentlichte 2021 die Dokumentation »Warum Kinder keine Tyrannen sind«, die den Vorwürfen erstmals breite Öffentlichkeit gab. Die Berichte blieben nicht folgenlos, sie lösten weitere Recherchen aus, erreichten Behörden und führten zu den ersten strafrechtlichen Prüfungen. Mit »Der Kinderpsychiater, die Macht des Dr. Winterhoff« folgte eine vertiefende Aufarbeitung, die die gewachsenen Strukturen sichtbar machte und die Wahrnehmung endgültig kippen ließ. Aus Kritik wurde ein Anfangsverdacht, aus Anfangsverdacht ein Verfahren vor Gericht. Ein Verfahren, das sich nun über mehrere Monate erstreckt und sich als komplizierter herausstellt als gedacht. 36 Fälle sind zu verhandeln, alle mit unterschiedlichen Beteiligten. Nebenkläger, Gutachter, Zeugen. Manchmal stehen Akten zur Verfügung, manchmal müssen diese erst noch besorgt und digitalisiert werden. Doch das Gericht bleibt dran, erweitert die zu Beginn festgelegten 40 Verhandlungstage durch 28 weitere Tage. Es scheint ein Mammutprozess zu werden. Es bietet Raum für die Nebenkläger, für die Kinder, die heute Mitte, Ende 20 sind, die bis heute teilweise von stark einschränkenden Nachwirkungen der langjährigen Medikation berichten, die berichten, wie sie damals in der Schule Doppelstunde für Doppelstunde verschlafen haben, weil sie die Augen einfach nicht mehr offen lassen konnten. Wie sie die Welt wie durch einen chemischen Nebel wahrnahmen, wie ihnen bei Ablehnung der Tabletten das Mittagessen verweigert worden sei. Doch nicht alle, die Opfer des Systems Winterhoff wurden, können vor Gericht ihre Geschichte erzählen. Thomas L. zum Beispiel, nun Ende 30, der als 12-Jähriger als schwer erziehbar in Winterhoffs Praxis und anschließend in eine Einrichtung gekommen sei und der ebenfalls schwere Vorwürfe gegen den Arzt erhebt, hat heute keine Chance mehr, dass sein Fall Gerechtigkeit erfährt. Er ist verjährt und kann wie viele andere daher nicht Teil der Anklage gegen den Psychiater sein. Nach mehr als einem Jahr Verhandlungsdauer wird Dr. Michael Winterhoff vom Landgericht Bonn am 4. März 2026 wegen vorsätzlicher Körperverletzung in 7 Fällen sowie einer fahrlässigen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. In 2 weiteren Fällen wird er freigesprochen. Es ist ein Urteil, mit dem keiner zufrieden ist. Während die Staatsanwaltschaft mit einer Forderung von 3 Jahren und 9 Monaten Haft ein klares Zeichen setzen wollte, plädierte die Verteidigung bis zuletzt auf einen vollumfänglichen Freispruch. In der Urteilsbegründung zeichnet die Kammer das Bild eines Mediziners, der nicht handelte, um seinen Patienten bewusst zu schaden. Das Gericht stellte fest, dass Winterhoff das Neuroleptikum Pipamperon zwar zur Dauerbehandlung verordnet, dabei aber bestrebt gewesen sei, Nebenwirkungen zu vermeiden. Der juristische Dreh- und Angelpunkt der Verurteilung liege jedoch woanders, in der fehlenden Aufklärung. Zwar habe Winterhoff die Einwilligung der Sorgeberechtigten eingeholt, dies jedoch, so das Gericht, in der irrigen Annahme, sie ausreichend über die Risiken informiert zu haben, ein fataler Irrtum, der die Verabreichung des Medikaments zur Körperverletzung werden ließ. Doch ein Schlussstrich ist dieses Urteil noch lange nicht. Kaum ist es verkündet, kündigen beide Seiten den Gang in die nächste Instanz an. Sowohl die Staatsanwaltschaft, der die Bewährungsstrafe als zu milde erscheint, als auch die Verteidigung Winterhoffs, die weiterhin auf einen Freispruch pocht, legen Revision ein. Der Fall wird nun dem Bundesgerichtshof zur Überprüfung vorgelegt, der das Urteil auf mögliche Verfahrensfehler und die Angemessenheit des Strafmaßes untersuchen wird. Das letzte Wort ist hier also tatsächlich noch nicht gesprochen und wird nun auf einer der höchsten juristischen Bühnen Deutschlands weitergeführt.
Wo fange ich denn an? Ich habe, das habt ihr nicht gehört, weil wir das rausschneiden, aber ich habe, während Maxi diesen Fall vorgelesen hat, zwischendurch unterbrochen und gesagt, ich weiß nicht, ob wir direkt aufnehmen können, weil ich nicht weiß, ob ich mich in der Lage dazu sehe, mich emotional so sehr zurückzuhalten, dass das hier eine sinnstiftende Folge wird. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe von dem Fall vorher gehört, ich kannte ihn nicht in der Detailschärfe. Ich bin absolut fassungslos. 2008 hat er angefangen, 2021 ist das erste Mal publik geworden. Das sind 13 Jahre.
Mhm.
13 Jahre, in denen er tätig war, 13 Jahre, in denen er Kindern und Jugendlichen Medikamente verabreicht hat, die dafür überhaupt nicht gemacht sind.
Man muss dazu sagen, man weiß nicht genau, ab wann er das in diesem Ausmaß gemacht hat. Spätestens nachdem er mit den Einrichtungen anfing zusammenzuarbeiten, denn da haben die Kinder zu wirklich hohen Zahlen diese Medikamente verschrieben bekommen. Vielleicht kurz, um da eine Zahl zu nennen. Es wurden, ich glaube, 3000 Fälle untersucht.
Oh mein Gott.
Und in 800 oder 900 von diesen Fällen wurde Pipamperon verschrieben, was ein Anteil von um die 30% ist. Zum Vergleich, normalerweise ist der Anteil von Pipamperon-Vergabe gerade in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in solchen Einrichtungen bei, je nach Quelle, unter 1-1%.
Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos und ich finde, das ist eine der perfidesten Arten und Weisen, sich selbst zu Macht und Geld zu bringen, weil es die schutzloseste oder mit einer der schutzlosesten Bevölkerungsgruppen überhaupt betrifft.
Ja.
Einmal Eltern, die irgendwie selber überfordert sind und die nicht wissen, was sie tun sollen und die für ihre Kinder natürlich irgendwie das Beste wollen, aber selber natürlich häufig Fachpersonal vertrauen, gerade auch zu dem Zeitpunkt noch. Heute ChatGPT-t man ja alles, aber auch damals ist ja dieser White-Coat-Effekt, ne, dass man Leuten glaubt, die einen Doktortitel haben oder einen Arztkittel tragen. Und dann tritt er ja auch in allen möglichen TV-Shows, also in Fernsehshows auf.
Also er hat einen kompletten Expertenstatus.
Also es ist wirklich, ich finde es so erschreckend. noch erschreckender finde ich, dass man vor Gericht davon spricht zu sagen, es ist ein fataler Irrtum, dass er die Eltern nicht über diesen Off-Label-Use aufgeklärt hat. Das klingt ein bisschen nach, upsi, habe ich euch das nicht so richtig erklärt? Ich Dummerchen, wie konnte mir das nur passieren?
Ja.
Und das finde ich unglaublich. Und wir können gerne gleich über, weiß ich nicht, den psychologischen Aspekt dahinter reden. Aber ich bin so sauer. Ich finde es so krass. Ich finde es so krass, wie viel Macht er bekommen hat. Und wie schutzlos, und das ist ja eigentlich das Erschreckende an diesem Fall, wie schutzlos ausgeliefert diese Kinder diesem Mann waren.
Ja.
Und dass selbst Jugendämter und Einrichtungen und so sich daran festgehalten haben. Und während du diesen Fall vorgelesen hast, habe ich mir mal die Website von Kleiner Muck angeguckt, die ja ganz viel mit dem zusammengearbeitet haben. Und da kommt erstmal eine seitenlange Ausführung darüber, dass da, also das nicht im Gerichtsprozess, aber in den Medien ja auch Vorwürfe gegenüber den Kleiner Muck e.V. im Raum stehen. Und das wäre ja auch verständlich. Und dann erzählen sie quasi erstmal 3 Seiten lang, was sie da alles machen und wo das alles herkommt. Und dass er übrigens auch kein Gründungsmitglied ist, weil das in den Medien ja immer falsch beschrieben wird, bla bla bla.
Mhm.
Und dann sagen sie, ja, also es gab kein Engagement auf fachlicher Ebene, außer im Bereich stationäre Hilfe zur Erziehung. Und das hat er alles ehrenamtlich gemacht. Und für die Vorstandsarbeit hat er kein Geld bekommen und für die Beratung hat er kein Geld bekommen. Und die Abrechnung von der ärztlichen Tätigkeit, die erfolgt ja durch die Krankenkassen. Also da kann ja der EV nichts für.
Und auch durch die Jugendämter.
Ich finde es halt so krass, weil ich mir denke, ja natürlich hat das am Ende die Krankenkasse bezahlt, das ist das System. Aber wie ist er an so viele Kinder rangekommen? So, er ist ja Teil dieses Systems gewesen. Und dann steht hier, ist ein Originalzitat, nach einer Zeit der Auseinandersetzung hat es eine Hinwendung zu einer ressourcenorientierten systemischen Sozialpädagogik gegeben. Fremdexpertise hat heute keine steuernde Bedeutung in der Arbeit der Wohngruppen. Weiterhin gibt es mehrere externe SupervisorInnen, die für eine Absicherung der pädagogischen Qualität sorgen. Weiter steht da, die therapeutische Versorgung der jungen Menschen erfolgt durch eine Vielzahl von Kinder- und JugendpsychiaterInnen, die keine weiteren Aufgaben beim oder sonstige Beziehungen zum Kleiner Muck haben. Veränderungen wie diese haben es möglich gemacht, dass Sorgeberechtigte und Jugendämter wieder das Vertrauen gefunden haben, Kinder und Jugendliche in die Obhut der stationären Hilfen zur Erziehung des Kleiner Muck e.V. zu geben. Ein in 2024 veröffentlichtes Gutachten des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Bundesstadt Bonn zeigt, dass wir mit unserem veränderten Handeln auf dem richtigen Weg sind. Und da kommt nirgendwo, in diesem Statement, nirgendwo sowas wie, wir räumen ein, einen großen Fehler gemacht zu haben. Weißt du, was ich meine? Also nirgendwo kommt da eine Entschuldigung oder ein quasi rückwirkendes Eingeständnis von etwas, sondern nur ein, ja, wir machen es jetzt besser.
Ja, es ist so impliziert, wir haben es falsch gemacht, deswegen machen wir es ja jetzt besser. Also es kommt ja sehr groß raus, wir haben alles umstrukturiert und wir haben uns bemüht, das Vertrauen wiederzubekommen. Aber das lässt es irgendwie vermissen, einmal das deutlich zu sagen.
Und sie schreiben auch, dass sie sich aufgrund des großen Medienrummels quasi bewusst gegen ein offizielles Statement entschieden haben.
Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, Mann, es ist wirklich jedes Mal das Gleiche. Am Ende des Tages will dann keiner schuld gewesen sein und keiner will es gewusst haben und keiner will einen komischen Verdacht gehabt haben und keiner will es merkwürdig gefunden haben. Und das nervt mich so doll, wirklich. Und es tut mir so leid für die Kinder und für die Jugendlichen.
Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen, was, glaube ich, deine Wut noch ins Unermessliche schüren wird, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir im Vorhinein vor diesem Fall natürlich auch hier, wie bei allen unseren Fällen, sind natürlich hier nicht alle Details von allen Perspektiven drin, weil es einfach die Folge sprengen würde. Ich habe mir verschiedene Dokumentationen zu dem Fall angeschaut und auch den Podcast Medizin macht Moral, der Fall Winterhoff vom Generalanzeiger Bonn gehört, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Das wird von einer Journalistin gemacht und immer wieder verschiedenen Kollegen. Und diese Journalistin hat den Prozess gegen Winterhoff verfolgt und hat da berichtet immer wieder. Und da ging es natürlich auch darum, dass es natürlich wie immer auch Menschen gab, die Alarm geschlagen haben, schon früh Alarm geschlagen haben. Also es gab zum Beispiel eine Apothekerin von der Apotheke, die diese Einrichtung zum Beispiel einen kleinen Muck beliefert hat. Und ihr ist aufgefallen, dass das außergewöhnlich viel Pipamperon und Akiniton ist.
Mhm.
Und sie hat dann verweigert, das zu bestellen. Also sie hat gesagt, sie macht das nicht mehr.
Ja.
Und hat es, glaube ich, auch der Ärztekammer oder irgendwie in die Richtung gemeldet. Also die hat da auf jeden Fall Alarm geschlagen. Es gab auch Pfleger oder Pflegerinnen, die sich geweigert haben, da in diesem System quasi mitzuspielen, da allerdings bemerkt haben, dass sie nichts verändern können und sich dann eher dazu entschieden haben, nicht mehr dort zu arbeiten, aber die trotzdem auch Beschwerde eingereicht haben und Meldungen gemacht haben, dass das nicht in Ordnung ist.
Ja.
Und jetzt platzt du bestimmt, es gab auch natürlich Eltern oder auch eine Frau, die als gerichtlicher Vormund für einige Kinder, in besonderem in diesem Fall ein Kind war, das von Winterhoff behandelt wurde und eben Pipamperon bekommen hat. Und die hat eine Zweitmeinung einholen wollen bei einem anderen Psychiater, weil sie das ein bisschen, ihr es ein bisschen komisch vorkam. Woraufhin Dr. Michael Winterhoff sie wohl wegen Kindeswohlgefährdung angezeigt hat.
Was?
Mhm. Das hat auch tatsächlich das Gericht in der Urteilsbegründung wohl auch als erwiesen angesehen. Ein Fall, wo eine Mutter auch eine Zweitmeinung einholen wollte und gesagt hat, sie möchte ihrem Kind das nicht mehr geben. Wo Michael Winterhoff ihr damit gedroht hat, ihr das Sorgerecht zu entziehen, wenn sie sich weigert, dieses Medikament weiter zu verabreichen. Solche Dinge sind da auch abgelaufen. Teilweise auch Eltern, Sorgeberechtigte, die das Sorgerecht tatsächlich entzogen bekommen haben, aufgrund von Begutachtungen von Was? Dr. Michael Winterhoff. Mhm. Der war ja auch als Familiengutachter in Gerichten.
Das ist so...
Ich habe gesagt, das löst jetzt Wut aus.
Ich habe einfach gerade komplett Blank Space in meinem Kopf.
Ja.
Ich bin wirklich... Kennst du das, wenn du so wütend bist, dass du nicht mehr weißt, was du sagen und fühlen willst und sollst? Und ich finde es hochgradig schockierend, und das habe ich schon mal gesagt in diesem Podcast, dass wir in meinem Empfinden die Jugendämter und Kinder- und Jugendpsychologen und Psychiater und Gutachter für Kindeswohlgefährdung und all diese Bereiche, die sich mit Kindeswohl beschäftigen, dass ich der Meinung bin, dass wir ein riesiges Defizit haben in Deutschland, was das angeht. Und das ist einfach, das gießt gerade unendlich viel Salzwasser in diese Wunde, die ich eh schon habe, was das angeht, weil ich mir einfach denke, es kann nicht wahr sein, dass wir so wenig Qualitätskontrollen, muss man ja ehrlicherweise sagen, haben und dass so viel Willkür möglich ist.
Ja.
So viel Ermessensspielraum von Leuten, die, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass jemand in der Lage ist, etwas als Off-Label-Use zu nutzen für eine Diagnose, die keinen ICD-10-Code hat, die es in der Wissenschaft nicht gibt?
Darf ich noch eine Sache sagen? Bei den Krankenkassen abgerechnet hat er natürlich ICD-10-Diagnosen. Aber mitgeteilt hat er immer nur die.
Zwangsläufig. Es geht ja nicht anders. Die Kasse erstattet es ja sonst nicht. Aber ja. Ich finde es so krass, wie du... Also, dass es im System diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass Leute in den Einrichtungen das mitmachen, dass da nicht sofort, dass es nicht einen, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja so, vielleicht muss man ja zwanghaft jedem oder zwangsweise jedem Hinweis nachgehen, der von Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen spricht. Und dann denke ich, haben wir wahrscheinlich einfach mal wieder nicht genügend Ressourcen, damit da irgendjemand mal vorbeischaut. Aber es geht mir unfassbar gegen den Strich, dass es keine objektive Kontrolle gibt, was diese Systeme angeht.
Ja.
Wie kann es sein, dass da einfach, dass eine Apothekerin Alarm schlägt und sagt, ich liefere euch das nicht mehr. Das reicht. Ihr habt einen viel zu hohen Verbrauch davon, dass das nicht gehört wird. Wie kann es sein, dass ganze Ärzteverbände und Psychiaterverbände sich dahinstellen und sagen, das, was du da machst, ist nicht in Ordnung. Das ist wissenschaftlich nicht basiert. Das entbehrt jeder Good Clinical Practice und was auch immer. Und es weitergeht. Wie kann das sein, dass so jemand in der Lage ist, das so lange zu machen? Das finde ich so erschreckend und das macht mich so wütend, weil ich mir denke, das darf es nicht geben. Und ich merke einfach wieder, dass jedes Mal, wenn wir über irgendwas reden, wo es ums Jugendamt geht oder um Kinderbetreuung und den Schutz von Kindern und Kindeswohlgefährdung, ich will Galle spucken.
Ja.
Ich bin so sauer gerade, weil ich einfach es unfassbar finde, dass das überhaupt möglich ist. Und dass das Urteil so ausfällt, wie es ausfällt, wundert mich nicht, weil der tatsächliche juristische Tatbestand, so wie er vor Gericht dargestellt wird, nun mal keine besonders hohe Strafe mit sich bringt, weil das Gesetz für Körperverletzung, das ist zumindest so meine Perspektive, und ich weiß, Jura ist keine Frage von Perspektive im engsten Sinne, sondern einfach Gesetz ist Gesetz. Aber ich glaube, es ist halt nicht dafür ausgelegt, jemanden zu bestrafen, der in diesem Ausmaß im Grunde systematisch seine fachliche Reputation und auch seine Approbation dafür nutzt, um solche, ja, in solches Vorgehen zu pushen. Ich glaube, dafür ist es einfach nicht gemacht.
Ja, also natürlich nur an dem Punkt, ihr wisst's, wir sind Psychologen, wir sind keine Juristen. Ich möchte aber dennoch kurz nochmal auf dieses Gerichtsurteil eingehen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich am Anfang von 36 Fällen gesprochen habe und dann am Ende aber nur von 7 Fällen vorsätzlicher Körperverletzung, einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung und 2 Fällen, in denen er freigesprochen wurde. Es ist so, dass am Ende nur 10 Fälle quasi wirklich verhandelt wurden, aus dem Grund, dass man den Prozess verschlanken wollte und man quasi geguckt hat, okay, welche Fälle sind am besten dokumentiert, wo können wir am besten nachschauen, wo haben wir am meisten Beweise und welche können wir jetzt am unkompliziertesten nachgehen, auch eben mit Blick auf die zeitlichen Ressourcen, die da waren. Und deswegen wurden 26 dieser 36 Fälle quasi abgespalten. Heißt aber nicht, dass die einfach jetzt gar nicht mehr verfolgt werden, sondern so wie ich das verstanden habe, wird denen noch weiter nachgegangen, aber sie waren nicht mehr Teil dieser speziellen Verhandlung. Diese 7 Fälle von vorsätzlicher Körperverletzung sind auch deswegen nur in Anführungszeichen eine Körperverletzung, weil da ein Medikament gegeben wurde, auch eben im Off-Label-Use, und quasi der Knackpunkt daran ist die fehlende Aufklärung. Weil die Sorgeberechtigten nicht ausreichend aufgeklärt wurden, gerade über Risiken und Off-Label-Use, lag keine wirksame Einwilligung vor. Dementsprechend war die Behandlung nicht gerechtfertigt und damit rechtlich eine Körperverletzung. In 7 Fällen konnte da eben nachgewiesen werden, dass da wirklich nicht aufgeklärt wurde oder zu wenig aufgeklärt wurde. Auch eben teilweise hat er natürlich den Eltern nicht erklärt, dass seine Diagnosen Fantasiediagnosen sind, dass es die gar nicht gibt. Er hat sie so dargestellt, als ob das eben wirklich einfach Diagnosen sind, die auch so im Klassifikationssystem zu finden sind. Und bei dem einen Fall der fahrlässigen Körperverletzung, da quasi hat das Gericht als erwiesen angesehen, den Fall einer Mutter, die ihren Sohn auf Anweisung von Michael Winterhoff mit Pipamperon medikamentiert hat. Diese Mutter hat auf jeden Fall dieses Pipamperon willkürlich hoch und runter dosiert. Also sie war auch als Zeugin vor Gericht und hat angegeben, dass sie immer wieder, je nachdem wie anstrengend ihr Kind war, hat sie mehr Pipamperon gegeben oder auch weniger Pipamperon gegeben. Dr. Michael Winterhoff wusste davon, hat ihr wohl auch einmal gesagt, das können sie so nicht machen, das geht so nicht, sie können es nicht einfach hoch und runter dosieren. Er wusste aber auch davon, dass sie einfach weitergemacht hat damit und hat da keine Konsequenzen draus gezogen. Deswegen war das eine fahrlässige Körperverletzung. Außerdem würde ich auch noch gerne kurz auf die Approbation eingehen, weil natürlich ist Strafverfahren das eine und die Approbation als Psychiater das andere. Denn ich sag mal so, wenn Menschen in Gesundheitsberufen, die mit einer Approbation arbeiten dürfen, so sehr gegen die Berufsethik verstoßen, dann kann es sein, dass ihnen die Approbation entzogen wird. Das ist bei Dr. Michael Winterhoff nicht passiert, denn er hat sie selbst im Jahr 2021 zurückgegeben, bevor seine Praxis wegen Berentung geschlossen hat. Also er hat auf der Seite angegeben, dass er ja jetzt in Rente geht und deswegen die Praxis schließt. Das war allerdings auch schon im ganzen Prozess, dass die Dokumentation rauskam und die Öffentlichkeit auf ihn aufmerksam wurde. Und im Verfahren wurde auch deutlich gemacht, auch von der Verteidigung, dass es mit der medialen Berichterstattung zusammenhing, dass er seine Praxis geschlossen hat und auch die Approbation zurückgegeben hat. Ich schätze mal, und damit schätze ich jetzt ins Blaue natürlich, dass er die Approbation sowieso entzogen bekommen hätte nach dem Ganzen.
Ziemlich sicher, ja. Vielleicht so ein bisschen, um noch mehr zu erklären oder noch besser zu verstehen, warum Maxi und ich so fassungslos insbesondere bei dieser Art von Medikamenten sind. Wir haben jetzt ganz viel über Pipamperon gesprochen, haben schon so ein bisschen erklärt, wofür das normalerweise eingesetzt wird. Aber abgesehen von Pipamperon hat er auch Risperidon verschrieben, was ebenfalls ein Neuroleptikum ist, das deutlich stärker noch in das, in dem Fall, dopaminerge System eingreift. Und dass man, nur um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, normalerweise für Schizophrenie einsetzt, also für eine der schwersten psychiatrischen Erkrankungen überhaupt, bei der es beispielsweise zu Halluzinationen oder zu Wahnvorstellungen kommt. Also wirklich, das Medikament wird dafür genutzt, dass man quasi versucht, so starke Impulsdurchbrüche, also extrem starke emotionale Unkontrollierbarkeit in Anführungszeichen zu verhindern. Also, dass man aus dem Impuls heraus etwas tut. Und im Grunde geht es halt um die Dämpfung von Aggression oder von starker Unruhe. Und die Tatsache, dass ein so stark wirksames Medikament, das bei mit den schwersten psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt wird, für Kinder genutzt wird, weil Dr. Winterhoff der Meinung ist, das wären Systemsprenger, weil sie sich nicht konform mit den Vorstellungen verhalten, wie Kinder sein sollten, ist das, was mich so fassungslos macht.
Ja.
Weil diese Art von Medikament, das sind Medikamente mit so starker Wirkung, dass man sie im psychiatrischen und psychologischen Kontext sehr dosiert einsetzt und sich sehr gut überlegt, ob man ein solches Medikament benutzt.
Ja, und es ist ja wirklich, also für mich war es so, als ich diese Dokumentation und diesen Fall recherchiert habe, ich kannte diese Begriffe Akiniton, Pipamperon und Risperidon aus der forensischen Psychiatrie, weil viele unserer Patienten im Maßregelvollzug natürlich diese Medikation erhalten haben. Ich kann mich an einen meiner Patienten erinnern, der Pipamperon im Bedarf hatte, der das angeboten bekommen hat, wenn er besonders angespannt war, um eben zu verhindern, dass er zum Beispiel in den Krisenraum geht, ne? Wenn sie dann nicht Bedarfsmedikation nehmen und dann sich runterregulieren können, wenn eben die Gefühle gedämpft werden und die so ein bisschen sediert sind, quasi, ne, wenn die andere Option ist, dass der jetzt ausrastet und uns hier die Bude zusammenschlägt, natürlich gibst du dann Pipamperon. Und Risperidon wurde auch vielen Patienten auch, ich glaube, in Kombination mit anderen Neuroleptika eingesetzt. Einfach klar, im Maßregelvollzug sind da ja wirklich die mit die stärksten und schlimmst verlaufenden quasi Erkrankungen auch von Schizophrenie. Und Akiniton war was, was viele Patienten dort auch erhalten haben, aus Mangel an Alternativen. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, im Maßregelvollzug sind da Patienten, die ja aufgrund ihrer Erkrankung schwerste Straftaten teilweise begangen haben. Also in dem Extremfall vielleicht in der Psychose einen Mord begangen haben, wie wir es hier auch schon mal im Podcast besprochen haben. Bei diesen Patienten wirken oft verschiedene Medikamente nicht, die antipsychotisch wirken sollen in dem Zusammenhang. Und wenn man dann eins findet, was bei diesen Patienten gut greift, dann hat man oft keine oder wenig Alternativen, um da nochmal zu wechseln. Wenn diese Patienten dann sowas wie Muskelzuckungen oder sowas oder Muskelsteifigkeit und Zittern und unkontrollierte Bewegungen, gerade, ich habe das jetzt in Erinnerung, im Augen- oder Mundbereich entwickeln, dann ist das oft was, was alternativlos ist. Denn wenn die Alternative ist, dass eine Person, die in der Psychose jemanden vielleicht umgebracht hat, keine Medikation kriegt oder eine, die nicht wirkt, dann gibt man in diesem Zusammenhang dann eben Akiniton, um die Symptome unter Kontrolle zu halten von den Nebenwirkungen. Bei Kindern sehe ich das ein bisschen anders. Es ist sowieso schon streitbar, ob man das eben macht, Akiniton zu geben, um die Nebenwirkungssymptome zu reduzieren. Das ist sowieso schon ein streitbares Ding. Aber bei Kindern ja noch mal mehr.
Ja, allein die Gabe von Risperidon und Pipamperon bei Kindern, finde ich, ist halt auch schon was, worüber man sich unterhalten kann. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber wenn diese Medikamente eigentlich nur für sowas wie Schizophrenie eingesetzt werden, wie konnte Michael Winterhoff dann überhaupt diese Medikamente verschreiben? Warum war das überhaupt möglich? Und vorhin ist ja schon ein paar Mal der Begriff Off-Label-Use gefallen. Off-Label-Use, wie der Name schon sagt, also außerhalb der Bezeichnung des Labels verwendet, bedeutet, dass man ein Medikament außerhalb der offiziell zugelassenen Anwendungsgebiete einsetzt. Also wenn zum Beispiel ein Medikament für eine bestimmte Diagnose zugelassen ist, dann kann es manchmal sinnvoll sein, dieses Medikament auch im Fall einer anderen Diagnose einzusetzen, weil man zum Beispiel gute Erfahrungen damit gemacht hat, dass es da auch funktioniert, obwohl das Medikament vom Hersteller nicht dafür zugelassen ist. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man für jede Erweiterung der Zulassung klinische Studien machen muss, die bestimmten Anforderungen folgen müssen und die liegen einfach nicht immer für alle Diagnosen vor, obwohl es dann gute Erfahrungen dafür gibt. Oder beispielsweise, dass man ein Medikament benutzt, obwohl das erst ab 14 ist und man gibt es jemandem, der 13 Jahre und 8 Monate alt ist. Auch das ist ein Off-Label-Use, weil eigentlich dürfte man es diesem Teenager erst ab 14 geben. Grundsätzlich ist das erlaubt, diese Off-Label-Usage, setzt aber voraus, dass man das medizinisch gut begründen kann und dass man die jeweiligen Patienten sehr, sehr gut und umfassend über den Nutzen, die Risiken und auch die Alternativen aufgeklärt hat. Also es ist quasi eine Entscheidung, die Betroffene bzw. Sorgeberechtigte gemeinsam mit dem Mediziner oder der Medizinerin treffen und die Fachperson quasi sagt, hey, wir haben jetzt alle Medikamente durchprobiert, die man da machen könnte, nichts hat funktioniert. Mir fällt noch ein Medikament ein, damit haben Kollegen von mir ganz gute Erfahrungen gemacht. Das wäre aber ein Off-Label-Use. Und dann müsste diese Fachperson erklären, Off-Label-Use bedeutet XYZ. Ich würde dieses Medikament einsetzen, weil XYZ. Die Nebenwirkungen davon könnten sein, dass bla 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 bla. Sie müssen wissen und ich muss sicher gehen, dass Sie verstanden haben, dass dieses Medikament eigentlich nicht dafür zugelassen ist. Ich denke aber, es wäre sinnvoll, weil und so weiter und so fort. Das wäre eine saubere, professionelle Art und Weise, mit dem Vorschlag eines Off-Label-Uses umzugehen. Und das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Also sobald ein Medikament häufiger im Off-Label genutzt wird, ist man als Hersteller eigentlich schon hinterher zu gucken, vielleicht sollten wir da mal eine Studie machen, um die allgemeinen Indikationen quasi zu erweitern, damit es kein Off-Label-Use mehr ist, sondern damit es eine Studie gibt, man die Indikationen erweitern kann und es dann im normalen Bereich quasi auch für diese Indikation oder für diese Altersgruppe verschrieben werden kann. Also eigentlich ist es nicht gedacht für den Regelfall.
Ja, genau das hat eben Dr. Michael Winterhoff nachgewiesenermaßen eben in diesen 7 Fällen und diesem einen zusätzlichen Fall von Gericht nachgewiesen eben nicht gemacht. Obwohl man hier auch wieder sagen muss, ist nicht rechtskräftig, weil in Revision. Aber das stand mit in der Urteilsbegründung eben mit drin, dass er das nicht gemacht hat und es eben eigentlich rechtlich verpflichtend ist. Ich würde gerne an dieser Stelle weitergehen. Wir haben vorhin schon mal kurz so ein bisschen darüber gesprochen, gerade auch diesen frühkindlichen Narzissmus und so die Sichtweise von Michael Winterhoff, die er auch in seinen Büchern darlegt. Und ich würde gerne weitergehen zu der Frage, was wir so zu dieser Sichtweise sagen. Also natürlich, ne Leute, ihr wisst, das ist jetzt alles zeitlich begrenzt. Wir werden jetzt nicht auf das ganze Buch eingehen. Wir werden auf einige zentrale Aspekte eingehen, die uns daran, Spoiler, stören. Und ich würde auch gern kurz darauf eingehen, im Genaueren, was wir dazu sagen, dass Kinder als problematisch und als Systemsprenger bezeichnet werden. Und was er auch sehr oft genutzt hat, was auch sein Wording war, war Verwahrlosung, hat er auch viel genutzt, also mit als Begründung für eben die Entwicklung eines frühkindlichen Narzissmus. Und schwerst gestört war auch gerne genutzt in seinem Wording. Vielleicht einmal kurz. Ihr habt jetzt ganz viel auch schon von Babsi gehört, dass sie sehr wütend ist über das Ganze, was sie hier hört. Und mir ging's vor allem bei der Recherche ganz genauso. Ich habe die Dokumentation abends geguckt und habe wirklich wie ein Rohrspatz vor mich hingeflucht. Und natürlich ist eines der Dinge, die mich mit am meisten aufregen, ist eben diese problemorientierte, defizitäre Sichtweise auf Kinder, die meiner Meinung nach viel zu kurz gegriffen ist. Also es erscheint bei diesen Büchern so, als ob Kinder einfach das Problem sind. So, da ist eine Familie, die Schwierigkeiten hat, ein Kind, was schwerst auffällig ist. Wer ist das Problem? Das Kind. Und natürlich kann man jetzt sagen, na ja, aber er sagt ja, ne, wenn die Eltern das Kind als gleichwertig und als Partner darstellen, dann sind ja die Eltern irgendwie auch schuld. Das scheint manchmal so formuliert zu werden, aber im Kontext des Gesamten sagt er schon, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der dazu geführt hat, dass unsere Kinder zu Tyrannen werden. Wir haben es im Fall ja auch schon gesagt, es nimmt so ein bisschen den Eltern die Verantwortung ab und gibt die schon, so habe ich das empfunden, an die Kinder weiter. Was ich auch dadurch bestätigt sehe, dass auch nur die Kinder in Anführungszeichen behandelt wurden und das nicht mal angemessen, denn angemessen wäre eine Psychotherapie, zumindest Versuche von Psychotherapie, was man erstmal machen würde. Und wenn man irgendwann merkt, nichts von dem, was wir versuchen, greift, dann würde man vielleicht gucken, ob irgendwelche Arten von Medikation angemessen sind. Und man würde gucken, okay, wie können wir die Familien unterstützen? Was können wir machen? Muss das Kind rausgenommen werden? Was braucht das Kind? Und nicht, warum ist das Kind das Problem? Was ist das Problem in diesem Kind?
Ich glaube, es ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Es überträgt die Verantwortung von diesem vermeintlich gestörten Verhalten in Anführungszeichen auf eine gesellschaftliche Veränderung. Das ist ja, was er sagt. Die Gesellschaft ist, wenn ich das mal so überspitzt formulieren darf, die Gesellschaft ist zu weich mit den Kindern.
Ja.
Die Gesellschaft weiß nicht mehr, wie man mit Kindern umgeht, wie man sie mit harter Hand erzieht, wie man dafür sorgt, dass da anständige Erwachsene draus werden. Also ist die Gesellschaft als Ganzes, was ja auch eine vollkommen unspezifische Beschreibung ist, wer ist denn die Gesellschaft? Also mal abgesehen davon, dass wir so vielschichtig sind in Deutschland und so vielseitig, dass ich gar nicht wüsste, wer die Gesellschaft sein soll. Aber wenn wir jetzt mal gedanklich dabei bleiben, dass im Grunde die Kinder so sind, weil die Gesellschaft sich nicht mehr traut, hart durchzugreifen. Und jetzt müssen wir quasi diese versauten Kinder in Anführungszeichen, weil die ja schlecht erzogen wurden, jetzt müssen wir die jetzt mal wieder gerade biegen. Und um sie empfänglicher zu machen, um sie wieder gerade zu biegen, legen wir sie erstmal lahm, indem wir ihnen Medikamente geben. Und das ist diese absolute Verantwortungsverschiebung von den einzelnen Individuen, nämlich den Eltern und vielleicht auch dem sozialen Umfeld des Kindes, sprich Kindergarten oder Schule oder auch Freunde oder auch die erweiterte Familie. Die bekommen keine Verantwortung, sondern sie wird unspezifisch an die Gesellschaft übergeben, die das versaut hat. Und die Kinder als solche müssen jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass vorher sich niemand so richtig um sie gekümmert hat. Sie sind ja verwahrlost. Und jetzt müssen sie erstmal wieder richtig eingenordet werden hier.
Ja.
Und das ist etwas, was ich so perfide daran finde, weil das, was er sagt, in sich logisch erscheint.
Ja, ja.
Aber es halt auf vollkommen falschen Annahmen basiert. Und das ist etwas, das ich immer ganz schwierig und ganz perfide finde, wenn Menschen Aussagen treffen oder Theorien aufstellen, die in sich so unfassbar logisch sind, aber auch nur deswegen überhaupt existieren können, weil die Grundannahmen, auf denen diese Erklärung fußt, falsch sind.
Ja, und auch nicht haltbar. Er wurde auch in einigen Talkshows, die ich auch gesehen habe, wurde auch mal manchmal kritisch hinterfragt, so ja, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen fußten das, kamen sie dazu Zahlen oder wo haben sie das denn her? Also ne, so woher wissen sie das?
Ja.
Und seine Antworten sind ganz oft, na, ich sehe ja in meiner Praxis oder ich kriege auch ganz viele Rückmeldungen. Gott. So kommen dann irgendwie diese Antworten und er wuselt sich in diesen Interviews.
Das nennt man einen repräsentativen Bias. Selbst wenn das so wäre, dass er das in seiner Praxis regelmäßig sieht, müsste er als Psychiater das eigentlich besser wissen und müsste eigentlich wissen, dass nur weil er das häufig sieht, das nicht bedeutet, dass das häufig so vorkommt.
Ja. Und was ich halt das Schlimmste daran finde, ist, ne, dass da Kinder als Problem hingestellt werden. Da geht es ja nicht nur, das sagt er auch in Interviews immer wieder, es geht ja nicht um die Kinder, die quasi keine Hilfe brauchen. Da sagt er immer, ja, die kommen ja nicht in meine Praxis. Die Kinder, die da keine Tyrannen sind, die quasi nicht in seinem Wording schwer gestört sind. Ich will an der Stelle auch mal sagen, ich finde das Wording wirklich ganz schwierig. Es ist komplett pathologisierend. Das geht mir komplett gegen den Strich. Verwahrlosung, schwerst gestört, narzisstische Kinder. Geht alles schon komplett in die falsche Richtung. Und er sagt da in den Interviews, naja, die gesunden Kinder, die kommen ja nicht zu mir. Zu mir in die Praxis kommen die Schwerstfälle. Und ja, die Menschen, die bei ihm Hilfe gesucht haben, das waren Kinder, die wirklich Hilfe gebraucht haben. Und dann sind sie bei jemandem, der sagt, du bist das Problem und du bist kaputt und du musst jetzt durch Bestrafungen, durch autoritäres Verhalten, durch das Learning, dass deine Gefühle, deine Ausraster, deine Emotionen nicht valide sind, nicht da sein dürfen, du musst da jetzt repariert werden quasi. Und reparieren bedeutet in vielen Fällen da eben, ich gebe dir Pipamperon. Und das macht mich so wütend, dass es eben dann auch nicht, was ja schon schlimm genug wäre, Kinder betroffen hat, die vielleicht in ihrem Umfeld genug Unterstützung oder Ressourcen gehabt hätten, um das aufzufangen, um es sichtbar zu machen, sondern es hat die Kinder getroffen, die wirklich Hilfe gebraucht haben. Die aus Haushalten, aus Familien kamen, wo Misshandlung, wo Missbrauch, wo Vernachlässigung stattgefunden hat, die wirklich jemanden gebraucht hätten.
Da will ich einmal kurz einhaken, weil Kinder, die aus Familien kommen und da Trauma erleben oder die aus Familien kommen, in denen sie Gewalt erleben oder dysfunktionale Beziehungsmuster erleben. Und das muss ja der Fall sein in 98% der Fälle, in denen Kinder aus Familien rausgenommen werden, wenn wir jetzt mal die Irrtumsfälle mit einberechnen, die es immer gibt. Aber der Großteil dieser Kinder hat furchtbare Sachen erlebt. Und man muss sich doch die berechtigte Frage stellen, ob das Verhalten der Kinder nicht vollkommen angemessen ist, im Angesicht dieses Wahnsinns, den sie vielleicht manchmal zu Hause erlebt haben, der dazu geführt hat, dass sie aus dieser Familie herausgenommen werden, was für Kinder ein so tief einschneidendes Erlebnis ist, dass man sich doch fragen muss, ob diese extremen Emotionsausbrüche, von denen Dr. Michael Winterhoff dann da spricht, ob die nicht vielleicht gerechtfertigt sind, ob das nicht vielleicht eine normale Reaktion ist auf ein vollkommen, entschuldige das Wording, aber auf ein vollkommen verrückt gewordenes Umfeld.
Ja.
Und das macht mich noch wütender daran, dass ich mir denke, weißt du, vielleicht waren die gar nicht merkwürdig. Vielleicht war das gar keine ungewöhnliche Reaktion. Vielleicht war es eine vollkommen normale Reaktion auf eine völlig unnormale Umgebung. Und das macht mich so wütend, weil es pathologisiert diejenigen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, an denen wir als Gesellschaft ihnen schulden, dass wir da sind, ihnen schulden, dass wir diese Kinder da auffangen, dass wir es wenigstens da richtig machen. Wenn wir es vorher schon nicht hinbekommen, sie vor ihren Eltern zu schützen, sie vor ihrem Umfeld zu schützen, wenn wir es erst schaffen, indem wir diese Kinder aus der Familie rausnehmen und dann versuchen, das Beste für das Kind herauszusuchen und das Beste für das Kind möglich zu machen. Und das Beste in dem Fall ist, wir pumpen dieses Kind mit Medikamenten voll und sagen ihm, du bist das Problem. Und da kriege ich einfach, diese Folge macht mich so wütend. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen.
Um euch da mal das zu verdeutlichen, inwiefern das auch formuliert wird in dem Buch von Michael Winterhoff, habe ich euch ein kleines Beispiel daraus mitgebracht. Und das würde ich dir jetzt auch einfach mal vorlesen. Claudia ist 5 Jahre alt. Sie wird in der Regel morgens in den städtischen Kindergarten gebracht und mittags wieder abgeholt. Die Tür öffnet sich, Claudia kommt als eins der ersten Kinder aus dem Gruppenraum gestürzt und entdeckt sofort, zu ihrer erkennbaren Freude, dass ihre Mutter bereits eingetroffen ist. Sofort entspinnt sich ein Spiel. Claudia läuft auf die Mutter zu und hält ihr den ausgestreckten Arm entgegen, um ihr damit einen imaginären Muffin zu servieren, den sie nach stolzem Bekunden extra für die Mama gebacken hat. Die Mutter geht auf das Spiel der Tochter ein, bückt sich zu ihr nach unten, bedankt sich für den schönen, leckeren Muffin und beißt rein. Diese Handlung hat dramatische Auswirkungen. Claudia ist einem Schock nahe, denn der Biss in den Muffin gehörte nicht zu ihrem Plan von Ablauf des Spiels. Sie hatte vielmehr ihrer Mutter das Gebäck geben wollen, damit diese es gemütlich daheim vertilgt. Die Reaktion des Kindes hat es in sich. Claudia beginnt nicht nur zu weinen, sie wirft sich gleichzeitig auf den Boden und ruft immer wieder laut, die Mutter habe doch den Muffin auf keinen Fall bereits jetzt anbeißen dürfen. Das Kind ist etwa 15 Minuten lang nicht ansprechbar, übertönt Beschwichtigungsversuche mit lautem Schluchzen und wehrt sich gegen körperliche Annäherung durch Strampeln und Schlagen. Dann hat die Mutter die rettende Idee. Sie kann Claudia glaubhaft machen, dass sie ja nur einmal in das Gebäckstück gebissen habe und folglich den Rest noch in den Händen halte. Also könne man diesen ja mit nach Hause nehmen und zu einem von Claudia festgelegten Zeitpunkt werde der Muffin dann gegessen. Das Kind akzeptiert zwar diesen Vorschlag, nicht jedoch, ohne die Mutter darauf hinzuweisen, dass so etwas aber keinesfalls noch einmal vorkommen dürfe. Als Mutter und Tochter den Kindergarten schließlich verlassen, trägt die Mama sowohl den Rucksack als auch die Jacke ihrer Tochter. Und natürlich auch den imaginären Muffin. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Das war ein Zitat aus dem Buch »Warum unsere Kinder Tyrannen werden« von Dr. Michael Winterhoff aus dem Jahr 2009. Kurz zur Einordnung, das ist ein Beispiel, das er da nimmt, um eben diese, ich sag's mal in meinen Worten, diese verweichlichten Umgang mit Kindern darzustellen, den die Eltern da haben, dieses symbiotische dem Kind nachgeben. Das ist quasi eins der Beispiele, die er da aufführt, dass ja die Claudia in dem Zusammenhang der Tyrann ist und das Verhalten der Mutter damit dominiert und damit jetzt auch lernt, die Mama ist mein Spielzeug.
Ich finde das ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass wir mit den Erziehungsperspektiven von Dr. Michael Winterhoff einfach versuchen, Kinder nicht als Menschen zu sehen. Und das ist das, was ich so perfide daran finde und so scheiße daran finde, auf Deutsch gesagt. Nehmen wir mal das Beispiel, wir beide verabreden uns. Und ich bin den ganzen Abend in der Küche und ich koche und ich überlege mir, was wir irgendwie so, ich mach so 3-Gänge-Menü, ich hab richtig Bock, wir beide verabreden uns und ich habe mich schon voll drauf gefreut, von mir aus hattest du Geburtstag und ich habe dir das zum Geburtstag geschenkt, was auch immer. Und rechne damit, dass du dann gleich kommst und du kommst dann, aber du kommst nicht alleine, sondern du bringst noch 2 Freunde mit, ohne vorher mit mir darüber zu reden. Dann wird jeder, würde ich behaupten, jeder mir recht geben, wenn ich sagen würde, das fand ich scheiße, Ich fand es nicht cool, weil es ist nicht gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben das nicht abgesprochen und eigentlich hatten wir was anderes vereinbart quasi. Und ja, vielleicht habe ich nicht explizit gesagt, dass ich nicht möchte, dass du noch Leute mitbringst, aber irgendwie dachte ich, das wäre Common Knowledge. Wenn ich da sagen würde, wir hatten danach einen Streit, weil ich fand das blöd, würde jeder in meinem Umfeld sagen, Mann, Babsi, das verstehe ich total, das hätte ich auch richtig blöd gefunden. Und es ist genau dieselbe Situation von diesem Beispiel, das du mir gerade genannt hast mit diesem Kind. Sie hat sich was ausgedacht, sie hat diesen imaginären Muffin gebacken und sie hatte eine genaue Vorstellung davon, wie das ablaufen sollte. Und dann verhält sich die Mutter anders, als sie es erwartet hat. Und daraufhin ist das Geschrei groß und sie ist enttäuscht und sie ist traurig, weil sie sich das auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt hat. Der einzige Unterschied zwischen Claudia, die 5 Jahre alt ist, und mir ist, dass ich 32 Jahre alt bin. Das heißt, ich habe gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Ich habe gelernt, wie ich kommuniziere. Und ich werde von außen betrachtet als erwachsene Person wahrgenommen, die ein Recht darauf hat, Emotionen zu haben und sie zu kommunizieren und damit umzugehen. Wenn ich an dem Abend, an dem imaginären Abend zwischen uns beiden, einen Heulkrampf bekommen hätte und ich hätte mich auf den Boden geworfen und nach dir getreten, hätte man danach auch gesagt, Babsi, schwierig.
War ein bisschen too much.
So vielleicht nicht. Ich verstehe ja die Frustration, aber nicht so. Und ich verstehe auch, dass man sagen kann, Mann, Babsi, das wäre jetzt nicht deine Glanzstunde, also meine Glanzstunde gewesen. Aber was ich so krass finde, ist, dass von Kindern das Gleiche erwartet wird, die gleiche Emotionsregulationsfähigkeit, die gleiche Fähigkeit, mit Enttäuschung umzugehen, mit 5 Jahren. Was nebenbei bemerkt, rein neurologisch schon unmöglich ist, weil das Gehirn von Kindern noch gar nicht so weit ausgereift ist, dass sie tatsächlich in der Lage wären, so emotional kontrolliert in jeder Situation damit umzugehen.
Ja, das ist ein guter Punkt, was du sagst, weil tatsächlich ist es ja neurobiologisch nachgewiesen, also sind sich Neurobiologen grundsätzlich einig, dass starke Gefühle, dass wir lernen, die zu beherrschen, wenn wir sie in der Kindheit durchleben, wir lernen sie dadurch, dass unsere Gefühle durch unsere Eltern oder Erwachsene in unserem Umfeld benannt werden und alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Also wir lernen dadurch, dass uns gespiegelt wird, Emotionen sind valide, du darfst die haben und so geht man damit um.
Ja, und dass man dann beibringt, hey, ich verstehe, dass du enttäuscht bist, aber ich möchte nicht, dass du mich haust. Ich verstehe, dass du wütend bist, aber ich möchte nicht, dass du mich haust. Und das sind ja Dinge, die wir lernen müssen. Und von Kindern zu erwarten, dass sie das auf eine absurde Art und Weise schon wissen, ohne dass wir es ihnen beigebracht haben, finde ich vollkommen absurd. Und die Tatsache, das, was du gerade erzählt hast, dieses Fallbeispiel, finde ich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man es machen sollte. Nämlich mit der Erklärung von, hey, guck mal, ich habe jetzt noch einen Teil von dem Muffin, dass man spielerisch damit umgehen kann, dass man versucht, das Kind zu begleiten, dass man versucht, dabei zu sein. Natürlich auch Grenzen aufzeigt, das ist wichtig, damit Kinder lernen, wie man richtig mit Emotionen umgeht. Denn wenn meine Eltern mir das nicht beigebracht hatten, dann würde ich mich an dem imaginären Abend auf den Boden werfen und würde schreien und vielleicht würde ich mit irgendwas nach dir werfen. Und dann wüssten alle Beteiligten, okay, Babsi hat nie gelernt, wie man mit Emotionen umgeht.
Babsi sollte vielleicht mal eine Psychotherapie machen.
Babsi sollte vielleicht, ja genau.
Ja.
Und das ist etwas, das mich so wütend macht, weil ich mir denke, bei Erwachsenen haben wir auch Verständnis für emotionale Reaktionen. Wir haben auch Verständnis dafür, dass jemand Erwachsenes genervt ist, wenn man sich zum Beispiel nicht verabredet hat und dann einfach jemand in der Tür steht und klingelt und sagt, hey, wir müssen jetzt sofort einkaufen gehen und ich bin gerade noch mittendrin, irgendwas zu machen. Da wäre ich mega sauer. Aber von Kindern erwarten wir, dass wenn wir ihnen ohne irgendeine Vorankündigung sagen, leg deine Sachen weg, wir gehen jetzt einkaufen, dass sie dann komplett kooperieren. Dass sie still sind und ihre Emotionen unterdrücken und einfach sagen ja, weil sie gehorsam sind. Und ich finde, das ist so eine schlimme, unentdeckte, unoffensichtliche Art von Gewalt an Kindern. Und ich benutze bewusst das Wort Gewalt, weil wir Kinder damit dazu zwingen, ihre Emotionen zu unterdrücken und ihnen nicht beibringen, wie man damit umgeht. Und wir sie auch nicht als vollwertige Menschen betrachten, was sie sind.
Ja.
Und deswegen, ich finde das richtig, richtig schlimm, dass gegen diese Art und Weise so vehement durch ihn, also von diesem Erziehungsratgeber dagegen vorgegangen wird.
Experte.
Ich finde, im Zweifelsfall kann man sich einfach überlegen, wie würde ich das als Erwachsener finden, wenn genau das gerade andersherum passieren würde. Und wenn mein Kind gerade sehr emotional darauf reagiert, dann heißt das, ich muss ja nicht akzeptieren, wenn mein Kind mich anspuckt. Darum geht's ja nicht. Ich stelle mich ja da nicht hin und sage, machst du super. Sondern ich versuche es zu begleiten und ich versuche meinem Kind beizubringen, wie man anders mit dieser Emotion umgeht. Aber dass diese Emotion da ist, ist doch etwas zutiefst Menschliches und etwas zutiefst Normales. Und das lahmlegen zu wollen mit Medikamenten, nur weil es unbequem ist für uns Erwachsene, finde ich einfach eine schwer aushaltbare Vorstellung. Long story short, wenn ihr euch Gedanken macht über Kindererziehung oder über wissenschaftliche Themen, wenn ihr mit Ärzten sprecht, mit Psychiatern sprecht, aber auch mit Psychotherapeuten, aber auch wenn ihr mit KI zu tun habt, bitte seid vorsichtig mit egal was oder wen ihr für kompetent haltet. Zum einen bitte achtet darauf, dass der Arzt, die Ärztin, der Psychotherapeut, der Psychiater, die Psychiaterin, was auch immer, you know what I mean, dass die ihren Pflichten nachgeht. Insbesondere in dem Bereich beispielsweise Off-Label-Use, Medikamente, holt euch eine Zweitmeinung. Notfalls holt euch eine Drittmeinung. Weil Medikamente, Psychotherapie ist das eine. Ich persönlich bin der Meinung, wenn du mit einem guten Psychotherapeuten oder einer guten Psychotherapeutin arbeitest, kannst du nie was verlieren. Du kannst nur was gewinnen und im Zweifelsfall war es dann halt unnötig. Aber sobald du mit Medikamenten in den Körper eingreifst, bitte macht euch Gedanken darüber, was das heißt. Macht euch Gedanken darüber, was die Konsequenzen sind. Und damit will ich nicht sagen, dass Medikamente per se schlecht sind. Mir oder uns geht es eher darum zu sagen, hinterfragt das, was Leute euch erzählen. Hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr das Gefühl habt, es ist komisch. Holt euch eine zweite Meinung, holt euch eine dritte Meinung. Achtet darauf, dass ihr als Patienten oder auch eure Kinder, euer Umfeld verständlich darüber informiert und aufgeklärt werdet, welche Wirkung diese Medikamente haben, wofür die eingesetzt werden, welche Diagnose ihr habt, welche Behandlung vorgeschlagen wird, welche Risiken und Nebenwirkungen dieses Medikament hat, welche Alternativen es vielleicht auch noch gibt, was die Option wäre, gar nichts zu tun, also gar kein Medikament zu geben, was die Dosierung angeht, die Dauer angeht. Gerade Psychopharmaka können Langzeitfolgen haben, über die man sprechen muss. Und insbesondere beim Einsatz bei Kindern. Also bitte haltet die Augen auf und lasst euch nicht blenden von jemandem, nur weil er im Fernsehen auftritt oder auf YouTube groß ist oder auch von uns nicht. Lasst euch nicht blenden, nur weil wir einen Podcast haben. Nur weil wir sagen, etwas ist A oder B, kann es sein, dass dieser wissenschaftliche Stand schon wieder überholt ist. Also hinterfragt alles und jeden. Und ich weiß, es ist anstrengend und es ist schwierig, weil das dazu führt, dass man dann nicht mehr schwarz und weiß hat, sondern grau und statt zwei Optionen 10. Aber im Zweifelsfall lohnt sich das viel mehr, als sich im Rückblick zu wünschen, man hätte genauer hingeschaut.
Wenn ihr also den Eindruck habt, dass eure Psychiaterin oder Psychotherapeutin oder auch Ärztin fragwürdige Entscheidungen trifft oder irgendwie fahrlässig arbeiten, könnt ihr da auf jeden Fall gegen vorgehen, beziehungsweise auch für euch natürlich damit umgehen. Da sind oft dann die Fragezeichen, was mache ich denn jetzt damit? Als ersten Schritt würden wir euch empfehlen, erstmal nachzufragen. Also ihr könnt direkt ansprechen, warum genau habe ich die Diagnose, warum genau soll ich das nehmen, welche Alternativen gibt es. Und wenn ihr da einen guten Behandler, eine gute Behandlerin habt, dann können die euch das nachvollziehbar erklären. Und wenn sie da mal einen Aspekt vergessen haben, dann erklären sie es euch da und dann ist es auch okay. Wenn das dann nicht gut geklärt ist, könnt ihr euch eine Zweitmeinung holen, Drittmeinung. Ihr habt immer das Recht, egal ob eine psychotherapeutische, psychologische, ärztliche Behandlung, ihr dürft euch immer Zweit- und Drittmeinungen holen. Ihr habt auch das Recht, eure Unterlagen, eure Akten einzusehen. Das darf euch nicht verwehrt werden, nur mit einem triftigen Grund. Und ihr könnt, wenn ihr dann das Gefühl habt, okay, da ist was nicht in Ordnung, könnt ihr eine Beratung nutzen. Es gibt zum Beispiel eine unabhängige Patientenberatung Deutschland oder auch könnt ihr einfach eure Krankenkassen anrufen. Die ordnen das gerne für euch ein und sagen euch auch, welche Schritte da sinnvoll sind. Die Nummer der unabhängigen Patientenberatung Deutschland, die schreiben wir euch in die Shownotes. Außerdem könnt ihr Beschwerde einreichen, berufsrechtlich bei der Ärztekammer, bei Kassenleistungen, auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Das wird euch aber dann auch gesagt, wenn ihr zum Beispiel bei der Patientenberatung Deutschland anruft. Außerdem, sollte schon ein Behandlungsfehler im Raum stehen, könnt ihr euch auch beraten lassen bezüglich Medizinrecht. Es gibt Fachanwälte dafür und da könnt ihr euch informieren lassen, ob vielleicht auch rechtliche Schritte nötig und möglich sind. Was ihr immer auch machen könnt, egal wie weit ihr in der Behandlung fortgeschritten seid, egal wie lange ihr schon bei einem Arzt oder einem Psychotherapeut oder einem Psychiater seid, ihr könnt immer den Arzt wechseln. Immer, immer, immer. Ihr habt immer das Recht dazu und müsst euch davon niemandem rechtfertigen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann aktiviert gerne die Glocke, um keine mehr zu verpassen. Schaut mal in unsere Playlists rein, die wir in den Shownotes verlinken. Da sind alle unsere Folgen zu unterschiedlichen Themen drin. Und wenn ihr den Fall rund um Dr. Michael Winterhoff weiterverfolgen wollt und schauen wollt, was da als nächstes passiert, dann folgt uns super gerne auf Insta. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und damit würde ich sagen, seid lieb zueinander und wir sagen
tschüss! Frechheit.
Wirklich.
Man schmeißen die sich die Treppen runter oder was?
Besser wär's.
Oh Gott.
Hups.